Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich. In dieser Folge möchte ich über ein Thema sprechen, was ich glaube, ein riesiges ist, denn es betrifft so, so viele Menschen. Es macht mega viel Druck, ganz, ganz viele Emotionen. Es ist einem peinlich unangenehm und am liebsten hätte man, dass es sofort zu stoppen ist. Und zwar, ein Hund kommt um die Ecke und mein Hund hat Stress mit anderen Hunden und ich weiß nicht ganz genau, warum, wieso, was kann ich tun, wo ist ein Fahrplan und wie kommen wir aus dieser Geschichte raus. Es ist ja meistens so ein Teufelskreis. Es fängt an mit, ach du Schreck, ein Hund. Ja, dann geht's weiter mit Scham. Die ganze Zeit diese Hab-Acht-Stellung. Man geht dann schon Gassi in diesem absoluten Checker-Modus, sage ich immer. Man hört auf alles, man hat überall die Augen nach Möglichkeit und ist natürlich extrem angespannt und das ist erschöpfend. Ja, also man stellt sich natürlich vor, wenn man mit dem Hund draußen spazieren ist, dass das ein Genuss, ein Erlebnis, Ruhezeit, Entspannung ist. Man ist in der Natur, weil meistens ist es eben so, dass die Menschen, die sich einen Hund in die Familie holen, auch super, super naturverbunden sind und eben gerne draußen an der frischen Luft in der Natur ihre Zeit verbringen. Und dann auf einmal muss ich so diesen Checker-Modus anstellen, bin die ganze Zeit angespannt. Und das meine ich wirklich wortwörtlich. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass du bei dir auch feststellen kannst, dass du vielleicht schon im Nacken, am Rücken, du bist wirklich angespannt. Und überhaupt dieses, die ganze Zeit alle Sinne auf 120% laufen lassen, damit man ja alles mitbekommt. Das ist so erschöpfend und das kann man gar nicht auf lange Zeit durchhalten. Und das Ding ist immer dann, wenn wir eigentlich erschöpft sind und auch überhaupt keine Freude mehr an etwas haben, dann ist der Meckermodus sehr, sehr schnell eingeschaltet, nicht wahr? Und genau dieser Meckermodus, der macht ja dann einen weiteren Teufelskreis und man fühlt sich noch blöder, weil das ja überhaupt keinen Spaß macht. Dementsprechend ist da wirklich, ja, wenn es ein Thema gibt, Hilflosigkeit und ich möchte es am liebsten schon vorgestern gestoppt haben und nicht erst in ein paar Wochen oder Monaten, je nach Training. Also ja, es ist wirklich dieses Thema mit den Hundebegegnungen und da möchte ich heute, so gut es eben in einem Gratis-Podcast geht, rangehen. Es wird ganz oft jeder Tipp ausprobiert. Es gibt dazu natürlich auch ganz, ganz viele Anleitungen auf Social Media. Wenn man da so durch die Reels oder TikToks scrollt, dann sieht man ganz oft genau dieses Thema besprochen. Und das kommt nicht von ungefähr. Wie gesagt, die Hilflosigkeit und Scham ist da echt ein Riesending. Das Problem aber, wenn du alle möglichen Tipps ausprobierst, dann bist du nicht an der Wurzel des Problems und kannst natürlich im Grunde genommen nur, ja, es ist der Fokus auf der Funktion. Du willst, dass der Hund funktioniert und dieses Verhalten gestoppt wird. Aber dieses Ausprobieren führt natürlich auch zu einem Abstumpfen. Das muss man ganz klar sagen. Und zu einer Verschlimmerung. Denn Hunde möchten die Vorhersage der Vorhersage der Vorhersage und so weiter und so fort herausfinden, damit es nicht wieder zu diesem unguten Gefühl kommt. Das ist also nicht nur ein Gefühl von dir, ich habe irgendwie das Gefühl, es wird immer schlimmer. Nee, es ist Tatsache. Ja, weil Hunde wirklich dieses, die Vorhersage der Vorhersage der Vorhersage machen, damit sie nicht mehr in dieses Gefühl kommen von, fühlt sich schrecklich an und was da gerade mit meinem Menschen abgeht, ist irgendwie noch das i-Tüpfelchen. Also, nicht jeden Tipp ausprobieren. Ich verstehe es voll, ja. Wie gesagt, diese Hilflosigkeit und so weiter. Man möchte einfach endlich mal Ruhe auf den Gassi-Runden. Und ich habe mir das auch so schön vorgestellt, da mit meinem Hund spazieren gehen. Ja, ausgekugelte Arme braucht man eben auch nicht. Dann die Scham, dass dann vielleicht noch wieder jemand sagt, der ist aber nicht erzogen. Was hast du denn mit dem gemacht? Oder allein schon auch die Frage, was hat er denn? Das triggert einen. Ich verstehe das total. Aber jetzt mal ohne Spaß, was hat das eigentlich mit Erziehung zu tun? Es wird ja immer wieder dann ganz schnell ausgepackt, du hast ihn nicht richtig erzogen oder irgendwas läuft da Falsch. Hat es was mit Erziehung zu tun? Nee, echt nicht. Absolut null. Es hat was damit zu tun, dass der Hund sich nicht wohlfühlt in der Situation und nicht gelernt hat, wie kann ich mich dann in dieser Situation wieder wohlfühlen? Welche Verhaltensweisen führen dazu, dass ich mich in dieser Situation wieder wohlfühle? Weil alles, was der Hund erklärt, ist eigentlich nur, dass die Situation für ihn eine Katastrophe ist, ebenso wie für dich. Also, ihr seid da zu zweit. Du bist nicht du gegen ihn und er findet es toll, was er da macht, sondern er hat auch Stress in der Situation. Also, wir sind immer dann, wenn wir bei diesem, der soll das und das nicht machen, absolut mit Fokus auf dem Ziel, die Funktion des Hundes. Aber so ganz echte Lebewesen mit Gefühlen und Emotionen, da ist die Nummer mit reinem Blick auf Funktion einfach echt fehl am Platz. Ich bin froh, wenn wir jetzt mal über Funktion sprechen, wenn morgens meine Kaffeemaschine funktioniert. Ja, also ich verknüpfe Geräte, technische Geräte mit Funktion, aber bitte nicht soziale, hochsoziale Lebewesen mit allen Gefühlen und Emotionen. Aber jetzt bleiben wir mal echt bei dem Beispiel Kaffeemaschine, weil da geht mir gerade so ein bisschen was durch den Kopf. Wenn die Kaffeemaschine entkalkt werden möchte, dann leuchtet halt das rote Lämpchen und die gibt mir keinen Kaffee. Und der ist sowas von egal, ob ich dann da einen Tobsuchtsanfall bekomme, ob ich die hemmen möchte, anbrülle oder sonst irgendwas. Die leuchtet einfach weiter ihr rotes Lämpchen und gibt mir keinen Kaffee. Genauso, ne, keine Kaffeebohnen drin, kein Kaffeepulver drin, kein Wasser. Und ich glaube, das kennt jeder, der eine Kaffeemaschine hat, die eben all das anzeigt mit irgendwelchen Lämpchen, dass es so Vormittage gibt. Da schaltet man die ein und dann fängt sie mit der einen Lampe an, dann macht man das und dann, okay, jetzt soll der Auffangbehälter geleert werden. Aha, zu viel Wasser unten drin. Jetzt willst du da oben Wasser. Also man hat so das Gefühl, es geht eins nach dem anderen. Aber man tut es, weil ich möchte ja was von der. Ich will Kaffee. Also gebe ich der, was sie möchte, damit sie mir meinen Kaffee gibt, oder? Und das Beispiel, ja, denkt da einfach mal so ein bisschen drüber nach, weil schlussendlich könnte man ja sagen, dass dieses Emotionslose ganz deutlich machen, ich brauche das, sonst kriegst du halt nichts. Ja, das ist ja auch so ein Try and Error. Ich glaube, es hat jeder schon mal probiert. Diese roten Lämpchen, also gerade bei dem Entkalken kann man das ein Stück weit ignorieren, aber halt nur ein Stück weit. Und irgendwann geht sie halt nicht mehr. Und weil man diese Erfahrung gemacht hat, kann ich es halt gleich machen, weil sonst rückt die keinen Kaffee mehr raus. Und ich will das ja. Dieses Emotionslose einfach durchziehen ist grandios, finde ich. Und bleib wirklich, denk auf diesem Beispiel rum, wenn du jetzt in so Situationen mit deinem Hund bist. Das Problem bei unseren Hunden ist, dass wir diese roten Lampen übersehen, weil man könnte jetzt sagen, ja, aber der tobt ja gleich rum. Stimmt nicht. Das stimmt wirklich nicht. Ein Hund, der gleich sofort rumtobt, den gibt's nicht. Die haben auch erstmal rote Lämpchen. Im übertragenen Sinn, die leuchten. Nur die werden von uns Menschen gern übersehen, weil das sind so kleine, feine Körpersprache-Dinge, die man vielleicht gar nicht so im Kopf hat, weil kein gutes Handbuch oder so, ne? Also auch da wäre es doch super toll, da schweife ich jetzt wieder ab zu dem Hundeführerschein, wenn es denn wirklich einen übergreifenden gäbe, wo auch sowas dazugehört, ein gutes Handbuch über feine Hundekörpersprache, dass man die roten Lämpchen früh genug erkennt, das wäre einfach echt grandios und für die Hunde und natürlich auch die Menschen deutlich einfacher. Ja, die roten Lampen werden übergangen und was wird verstanden? Eben erst dann ganz, ganz am Ende, wenn es lauter wird, weil dann ist es einem wieder peinlich. Ja, und das lauter werden und eskalieren, die Leiter der Kommunikation beziehungsweise die Leiter der Aggression immer weiter gehen, liegt ja daran, dass die roten Lämpchen, also die feine Körpersprache, nicht gesehen, nicht übersetzt und nicht drauf reagiert wurde. Ja, also unsere Hunde sind eigentlich ganz genauso. Aber was so das große Problem ist, was wirklich der große Fehler von unseren Hunden ist, dass sie durch Gewalt und Macht leider Gottes irgendwie dann doch in Form gebracht werden können zu einem gewissen Grad. Und deshalb wird es auch immer wieder probiert. Das ist irgendwie so der größte Fehler unserer Hunde. Ja, gehen wir mal zum Beispiel zurück, Hundebegegnungen. Du hast da jetzt was zum drüber nachdenken. Denk immer an die Kaffeemaschine, wenn dein Hund dir rote Lämpchen ins Gesicht hält, sozusagen. Ja, die rote Lampe von deinem Hund wäre in dem Fall wirklich so das individuell körpersprachliche. Deshalb immer wieder mein Tipp, halte die Handykamera drauf, lasst euch filmen, dann siehst du die feinen Dinge bei deinem Hund, weil unsere Hunde immer ganz, ganz feine Signale geben und die riechen ja oftmals schon andere Hunde und alleine da siehst du körpersprachlich schon was. Und wenn man dann anfängt, so ganz fein hinzuschauen und seinen Hund eben so gut lesen kann, dann fängt das an mit, okay, da ist wahrscheinlich ein Hund in der Nähe. Das höre ich dann immer. Oder es ist ein, ich sehe schon, hier müssen wir jetzt Abstand aufbauen oder eine Pause machen. Hier braucht's kurz einen Ruhepunkt, weil wenn wir jetzt weitergehen, dann eskaliert es, ja, dass man eben genau dieses Gefühl bekommt für, ich kann die Körpersprache deuten und weiß dann auch schon, wo es hingeht. Also diese kleinen Schritte, der Leiter der Kommunikation, finde ich super, super wichtig. Das Problem ist, dass wir oft erst reagieren, wenn es halt peinlich ist, gell? Wenn es laut ist und wenn dann andere sagen, oh, was ist denn da los? Ist der nicht erzogen oder sonst irgendwas? Ja, wenn der Hund eben die geballte Ladung Emotionen rausknallt, das ist das, was uns Menschen eben stört an dieser Situation. Ja, wir hätten natürlich gerne, dass draußen ein, oh, das ist aber ein Braver kommt, anstatt ein, ist der nicht richtig erzogen? Was ist denn mit dem los? Und es sollte aber gerade in so einer Beziehung Mensch-Hund echt sowas von pappegal sein, was andere denken. Und man sollte eben nicht von diesem Lob von anderen abhängig sein, weil nichts anderes ist es ja. Es ist ja dann ein, du wirst dafür gelobt, was du da mit deinem Hund erreicht hast. Und das ist, ja, also ich sage immer so gemein, dieses Bauchpinseln. Aber da sollte es in diesem Hund-Mensch-Team echt nicht drum gehen, weil eurer Beziehung ist es wurscht, was andere sagen und das sollte dir auch wurscht sein. Was also tun? Versuch mal rauszufinden, warum dein Hund diese Emotionen hat und noch einen Schritt weiter. Welche Emotionen hat dein Hund denn da eigentlich? Und da fällt einem dann oft erst auf, dass wir einfach nur, da wieder so der kleine Hinweis, geprägt durch die eigene Erziehung auch und geprägt durch, wie ist das so gesellschaftlich, welche Emotionen werden denn als positiv deklariert, welche Emotionen als negativ. Und dementsprechend machen wir bei unseren Hunden auch einfach eine Deklaration positiv, negativ, ohne dass da ganz genau hingeschaut wird. Ist es Angst? Ist es Frust? Ist es Wut? Was hast du eigentlich gerade? Und das ist so wichtig, dass man auch die negativen Emotionen, wobei ich das immer gar nicht gut finde, die so zu benennen, weil sie sind nicht negativ, es sind Emotionen, Punkt. Alle Emotionen gibt es und es ist einfach, es sind Emotionen. Wir sollten da gar nicht deklarieren in positiv und negativ. Aber gerade da finde ich es so wichtig, dass wir schauen, welche Emotion ist es denn ganz genau. Deshalb auch immer wieder dieses im ganzheitlichen Hundetraining grundlegende Emotionen anschauen. Was liegt da zugrunde? Und nicht einfach nur schauen, was macht der Hund und was möchte ich, was er macht und was er nicht macht. Möchte der Abstand zum anderen Hund, weil er Angst hat? Möchte er Nähe und eigentlich hat er Frust? Möchte er wieder zum anderen Hund spielen, weil er mit anderen Hunden Spiel verknüpft, weil er vielleicht gelernt hat in der Welpenstunde, sobald Hunde da sind, darf ich hin. Und jetzt ist er aber ein Junghund, ein älterer Hund und jetzt darf er nicht mehr zu allen hin, aber er hat das ja vorher beigebracht bekommen. Das heißt, er hat eine Erwartungssicherheit bekommen. Siehst du Hund, darfst du hin und dann wird es lustig. Schöne Hormone, du darfst spielen. Und jetzt plötzlich wird diese Erwartungssicherheit gekappt und es kommt eine Erwartungsunsicherheit. Und das macht natürlich Frust wie verrückt. Ja, wenn ich eigentlich weiß, sobald ich einen Hund sehe, ding, 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 habe ich schon diese Vorfreudehormone, weil gleich habe ich tolle Hormone, weil ich spielen darf. Und dann darf ich das auf einmal nicht mehr. Dann ist das, was ganz laut ist, Frust und Wut darüber. Die Leine kann ja mehrere Dinge für den Hund auch bedeuten. Das heißt, dieses, der Hund ist mir unangenehm, weil der geht gerade an der Leine ab, wie verrückt, ist ja meistens in diesen angeleinten Situationen. Wenn man durch den Ort läuft irgendwo hin oder wenn man den Hund eben an der Schleppleine festhält, weil man sieht, da hinten ist ein Hund, da darf er nicht hin. Was auch immer. Es sind immer die Situationen, wo der Hund eben angeleint ist, eventuell noch kurz. Und dann müssen wir uns auch anschauen, was verknüpft der Hund denn mit der Leine? Was sagt die ihm? Ist die Leine eben wie in dem Beispiel mit dem Junghund? Ist die Frust? Ey, die Strippe, mach die weg. Die grenzt mich komplett ein. Meine Selbstwirksamkeit ist dadurch gekappt. Oder verknüpft der Hund mit der Leine sogar Angst? Auch hier wäre es dann wieder ein, ich habe keine Strategien, keine Selbstkompetenzen, wenn der Hund gelernt hat, dass er an der Leine quasi nicht kommunizieren kann. Ja, dass er an der Leine ausgeliefert ist, weil hinten der zweibeinige Anker dranhängt. Und obwohl ich schon deutlich mache, ich würde gerne auf die andere Straßenseite, ich brauche mehr Abstand zu dem Hund, ich mag nicht weiterlaufen, ich bleibe hier mal stehen oder ich setze mich auch hin und guck mir das mal ein bisschen an. Und die Menschen ziehen dann oft weiter oder bleiben in der Hundebegegnung stehen, obwohl der Hund schon deutlich macht, ich möchte hier raus, eigentlich hätte ich gern Rückwärtsgang und andere Straßenseite. Dann ist die Leine ein Anker und wenn dann der Hund vielleicht auch noch gebissen wurde an der Leine, dann ist ganz klar, dass wir mit der Leine auch eine Angst und eine Hilflosigkeit verknüpfen, weil der Hund eben gelernt hat, Leine ist gleich zweibeiniger Anker, meine Kommunikation ist gekappt. Deshalb finde ich das immer so wichtig, auch da schon anzusetzen, um zu schauen, ja, der möchte ja schon viel, viel weiter vorher Abstand aufbauen und die Leine soll eben nicht ein Anker sein, sondern ich kann meinen Hund trotzdem lesen und er kann selbstwirksam handeln, weil ich kann auch die Straßenseite wechseln. Das hat nichts mit, er führt mich, er bestimmt den Weg oder sonst irgendetwas zu tun. Das hat was damit zu tun, dass ich lese, was möchtest du mir sagen, rote Lämpchen und so, und dann gehe ich darauf ein. Also, du siehst schon, das ist kein Thema, wo man jetzt sagen kann, drei Tipps, mach dies, mach das, mach jenes, Haken dran, alles ist im Lack. So geht das halt einfach nicht, ja. Habt ihr ein Fundament aufgebaut, wo ihr einfach auch gelernt habt, ich kann mich wohlfühlen, ich habe keine Angst vor Fremdhundebegegnungen. Und da meine ich jetzt wirklich euch beide, weil es ja ganz, ganz oft so ist, dass auch der Mensch eben dann in so einem richtigen Strudel, in so einem Kreislauf drin sitzt von, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ein Hund da hinten. Und man fühlt sich hilflos und man fühlt sich selber ganz übel. Das heißt, auch für dich hast du Selbstbewusstsein, fühlst du dich sicher in Hundebegegnung. Wenn du das mit Nein beantwortest und dein Hund aber eigentlich schon noch ganz gut da durchkommt, dann bitte sucht euch da Hilfe. Es gibt ganz wunderbar toll geführte Social Walk Gruppen, wenn sie geführt sind, finde ich ganz wichtig. Es gibt auch, dass man so Zweier-, Dreier-Grüppchen, dass man sich erstmal im Kleinen verabredet, wenn du sagst, boah, gleich so eine Gruppe, das packe ich nicht. Es gibt so, so tolle Angebote und ich kenne da mittlerweile eben auch Angebote, wo der Mensch sozusagen Hilfe bekommt, weil ne, es ist so, deine Emotionen spielen da ganz arg mit rein und wenn du dich hochgradig unsicher fühlst in solchen Begegnungen, dann ist wichtig, dass du ein Fundament baust. Ich sage immer, das positive Glas füllen, also wenn wir so Gefäße haben, füll das positive Gefäß, weil wenn das rappelvoll ist, dann kann ein negatives Erlebnis nicht gleich alles zum Wanken bringen. Ja, deshalb dieses Fundament. Es braucht Sicherheit auf beiden Seiten. Und ich finde das so wichtig, weil erst wenn wir auch eine gewisse Sicherheit haben, können wir den Hund auch in Selbstkompetenzen bringen. Und das ist ja hochgradig wichtig, weil ich habe zwar jetzt gerade von Begegnungen an der Leine gesprochen, aber es ist ja unser aller Wunsch, dass man auch unangeleint spazieren geht und eben dann trifft man da einen Hund und mein Hund kommt damit zurecht. Weil also gerade wenn das abgesprochen ist, beide sind frei, dann ist es doch wichtig, dass unser Hund selbst kompetente Lösungen finden kann. Und das geht eben nur, wenn du sozusagen ihm auch Flügel gibst und dich da traust. Also das ist ein ganz wichtiges Thema, weshalb ich auch immer finde, dass dieses Begegnungstraining oder dieses Mein Hund flippt an der Leine aus wirklich ein sehr komplexes Ding ist und kein Hier sind drei Tipps Thema. Also wenn du Angst hast, er könnte beißen, wenn du wirklich auch diese Vermutung hast, ich weiß es nicht, aber ich habe so das Gefühl, vielleicht könnte mein Hund mal, dann ist da Maulkorbtraining angesagt. urwichtig, weil ja, ich habe das bei so, so vielen KundInnen durch, wo ich dann gemerkt habe, alleine der Maulkorb bringt so viel Sicherheit da wieder rein, wo dann quasi der Maulkorb ja für den Menschen ist, also nicht zum Aufziehen, aber der Hund zieht den Maulkorb auf und der Mensch fühlt sich dadurch deutlich besser in der Situation und ja, kann entspannter in Begegnungen gehen. Ja, Maulkorbtraining super wichtig. Und wenn du sowieso weißt, dein Hund beißt im Nahkontakt, das habe ich hier und da schon erwähnt, ich finde, das ist dann dein Ding. Also man kann nicht immer darauf hoffen, dass der Unangeleitete, der tut nichts, wie es dann immer gesagt wird, nicht kommt. Das ist eine Verantwortung, die finde ich nicht in Ordnung, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es gibt ja auch mal junge Hunde. Jedem Menschen kann mal die Schleppleine aus der Hand fallen. Jedem. Wir sind doch keine Roboter, ja. Und da ist es wirklich wichtig, die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass man weiß, mein Hund würde im Nahkontakt beißen, tackern, verletzen. Dann bist du echt verpflichtet, Maulkorbtraining zu machen und deinen Hund mit Maulkorb zu führen. Hat dein Hund ein Ressourcenthema? Geht's um dich, ums Futter, um ein wichtiges Spielzeug, was in der Tasche ist, was er weiß? Auch das ist was, was gecheckt werden muss, was quasi in diese Situation mit einfließt und natürlich auch entsprechend ins Training mit einfließen muss. Erst dann können wir richtig rangehen an Begegnungen, weil das zu übersehen oder auch wieder zu sagen, hey, ich möchte das quasi hemmen, das geht einfach nicht. Ja, wir müssen immer ans komplette Fundament gehen und uns alles zusammenfieseln. Deshalb sage ich ja auch immer Detektivarbeit. Was du auf keinen Fall tun solltest, ist irgendwie fies zu deinem Hund sein. Meckern, hemmen, bis hoch zu Gewalt. Ich weiß, dass es das nach wie vor noch gibt. Und das fängt ja schon an bei allem, was dem Hund Schmerzen zufügt. Irgendwie diese gemeinen Follow-Me-Geschirre oder wie sie heißen, wo dann nur so ein Schnürchen unter den Achseln durchgeführt wird. Und wenn der Hund zieht, dann ziehen die sich zusammen. Die sind schmerzhaft. Stachelhalsband, also alles, was dann dazu führt, dass dem Hund Schmerzen zugefügt werden, das wird ja mit dem anderen Hund verknüpft. Da kommt ein anderer Hund und das ist, also gerade als früher Stachelhalsband wirklich noch, leider Gottes, ja salonfähig war, das hatten ja alle Hunde quasi, gerade im Junghundalter, wenn die gezogen haben. Da war ja am Anfang ein, yay, ein anderer Hund und dann wupp in die Leine hüpfen und dann volle Breitseite Schmerzen. Und Hunde sind 1A Verknüpfer. Die sind super, super gut in all ihrem Verknüpfen und ja, Vorhersage der Vorhersage der Vorhersage. Das heißt, was haben wir da am Ende? Wir haben einen Hund, der verknüpft. Ah, immer wenn fremde Hunde kommen, habe ich danach Schmerzen wie Sau und es tut total weh. Ja, und dann habe ich natürlich genau das, was ich nicht wollte, nämlich da einen leinenaggressiven Hund. Dementsprechend all diese Sachen, die Schmerzen zufügen und sei es das eben du. Ja, wenn du das machst, dann ist das genau das Gleiche. Ich möchte dann irgendwann den anderen Hund fernhalten. Hoffentlich kommt der nicht, der soll wegbleiben. Und dieses Fernhalten, das ist dann wieder, was man hört, vertreiben wollen, Abstand aufbauen wollen, weil ich habe gelernt, sobald ein anderer Hund in unsere Nähe kommt, ist mein Mensch fies und, ja. Also das fängt eben bei den kleinen Sachen an und ich weiß, dass es auch, wie gesagt, Gewalt gibt, aber nichtsdestotrotz dürfen wir auch da sagen, auch die gehemmten Hunde, auch die, die angebrüllt werden, auch wo der Mensch fies ist, die Hunde fühlen sich super schlecht. Nur weil es Hunde gibt, denen es noch schlechter gibt, fühlt sich der Hund, dem es schlecht geht, ja nicht besser. Ja, also das ist ganz, ganz wichtig, das wirklich auch im Hinterkopf zu behalten. Wenn dein Hund sagt, du bist fies zu mir und ich fühle mich super schlecht in deiner Nähe, dann ist das so. Punkt, Fakt. Da wieder das Beispiel von Topfdeckel und Wasser, Herdplatte. Also, ich habe einen Topf mit Wasser auf der Herdplatte stehen und die Herdplatte steht auf 12. Was passiert? Da, das Wasser kocht irgendwann. Und das wäre dann dieser Moment, dieses übersprudelnde Wasser ist dann, wenn die Emotionen sprudeln und du richtig was hörst von deinem Hund. Ja, Topfdeckel nehmen, draufdrücken, macht erstmal das sprudelnde Wasser weg, aber wir müssten jetzt alle echt nicht Physik studiert haben, um zu kapieren, solange die Herdplatte auf 12 ist, bauen wir da einfach nur eine ordentlich mit Druck geladene Wasserbombe sozusagen. du musst an die Herdplatte gehen. Du musst gucken, dass du das Knöpfchen von 12 Stück für Stück runter regulieren kannst. Und genau darum geht es im positiven Training und darum, wenn wir eben sagen, welche Emotion liegt zugrunde. Das ist eben die Sache am Knöpfchen. Und das ist ganz wichtig, gerade im Thema Hundebegegnung ist das wirklich so, dass wenn man dann doch mal wieder ausgeflippt ist oder wenn man mal den Tipp, das und das und mal jenes, mal Zuckerbrot, mal Peitsche, das sind wirklich die richtig unter Druck stehenden Töpfe. Das klappt ein Moment, wo man kräftig genug ist, den Druck aufzuhalten, dass man eben sagt, ich drück auf den Deckel und dann kommen die Momente, wo man nicht fit ist, wo man krank ist, was auch immer, ja. Und dann fliegt einem der Topfdeckel mit Schmackes um die Ohren. Das sind immer die Situationen, wo die Leute dann sagen, oh, das hat er aber noch nie gemacht, er hat noch nie in der Hundebegegnung einen anderen Hund gebissen oder, ja. Das sind wirklich immer genau diese Situationen. Deshalb sowas bitte nicht machen und behalte da ab jetzt das Beispiel vom Topfdeckel und dem Wassertopf im Kopf. Dann kannst du immer dran denken, nein, ich soll ja an der Herdplatte, ich soll ja am Knöpfchen drehen und nicht einfach den Topfdeckel draufknallen. Ist denn so ein Sitz immer das Gute? Weil das ja so der Klassiker ist, eine Hundebegegnung, der soll Sitz machen und ruhig sein. Nö. Definitiv nicht. Also zum einen, eine ruhige Oberfläche heißt noch lange nicht, dass der Hund im Inneren ruhig ist, ja, nur weil er oberflächlich aufgeräumt ist sozusagen und sich nicht traut aufzustehen oder was auch immer. Bei jungen Hunden ist es ja ganz oft umgekehrt. Die haben Hummeln im Poppes und da ist aktive Stressbewältigung echt ein Thema. Mach irgendwas, was deinem Hund hilft. Ich habe früher das Tip und Tap Pfote auf meine Füße knallen lassen, das Twist und Turn, dass sie sich um sich selber drehen. Und Kenny hüpft immer hoch an meine Finger und macht den Nasentarget des Stups. Das oder Futter aus der Luft fangen. Es gibt so viele aktive Möglichkeiten, die trotzdem bei dir sind. Ja, in meinem Gratis-Webinar habe ich am Sonntag auch das Futterkegeln vorgestellt. Auch das, ich kann ja in den Abstand kegeln, das Futter so ein kleines Stück in den Abstand kegeln. Wichtig hierbei, ich hatte es vorher gesagt, hat dein Hund ein Ressourcenthema. Ich kann natürlich nicht eine Handvoll Futter zum Futter suchen, weil das kriege ich immer geschrieben, ja, wir machen das. Und das steht dann auch ganz oft im Feed irgendwo, dass Leute sagen, ah ja, probier doch mal Futter auszustreuen, dann kann dein Hund Futter suchen. Das kann ein Riesenproblem sein, ja. Da reicht bei ressourcenverteidigenden Hunden, dass der Mensch an die Futtertasche greift und der Hund flippt aus und möchte eben den anderen vertreiben. Also das sind die Gründe, weshalb ich sage, dieses mach in Hundebegegnungen, wo dein Hund ausflippt, die drei Tipps einfach echt nicht funktioniert. Es ist super wichtig, alle möglichen Dinge damit einzubeziehen. Diese Sache mit Futter kann man machen, wenn der andere Hund angeleint ist. Ganz klar, logisch kannst du das probieren, ja. Gerade in so engen Gässchen oder so. Ich habe das Beispiel gehabt von dem klassischen, wir laufen noch ein paar Meter durch einen Ort, wo einem ja doch im Normalfall hoffentlich an der Straße die angeleinten Hunde begegnen. Da kannst du das super gut machen mit Futter arbeiten. Aber sobald die Möglichkeit besteht, dass ein anderer Hund angerannt kommt, wäre das dann schon wieder blöd, wenn dein Hund Ressourcenprobleme hat. Dein Hund einfach in den Abstand zerren, das ist ja auch oft was so gemacht wird. Mach einen Perspektivwechsel. Es fühlt sich doch einfach mies an, wenn man quasi dann auch meist ja noch ohne Ankündigung, ohne das, was besprochen wird, am Krawattel gepackt wird und weggezogen wird. Das sind oft Momente, sobald der Leinenzug so richtig auf Maximum ist, wo die Hunde dann voll explodieren. Und das hat oft was mit der Kommunikation zu tun. Also ja, es gibt den angekündigten Abtransport. Das kann ja mal super wichtig sein, um allen Beteiligten den Poppes zu retten. Aber der ist eben angekündigt und nicht in der Situation trainiert, der ist trainiert in ruhiger Emotionslage. Das ist auch wieder ganz wichtig. Das Ruhesignal kann helfen. Das ist echt was, wo ich sage, das ist für jeden ein Benefit, wenn du konditionierte Entspannung mit deinem Hund machst. Gibt's ja die verschiedensten Möglichkeiten. Das konditionierte Entspannungssignal kann da definitiv helfen. Auch dir wahrscheinlich. Ich benutze, wenn die anderen Hunde angeleint sind, ganz wichtig, auch ein Spielsignal, um Abstand aufzubauen. Ich kündige einfach unser Spiel an. Dadurch kennen meine Hunde das Signal. Ich muss dann nicht mit einem Ball durch die Luft wedeln oder so, sondern ich kann einfach ein Signal sagen. Das kann aber natürlich bei einem freilaufenden Hund, wenn dann meine Hunde zackig rennen, dazu führen, dass es gerade zu einer Annäherung kommt, weil junge Hunde, wenn andere rennen, natürlich hinterher flitzen wollen. Also, es ist also klar, ohne Warum kein Fahrplan. Also diese ganz individuellen Dinge führen zu einem Fahrplan, der erfolgreich ist. Und ich glaube, damit habe ich schon ganz deutlich gemacht, warum so Kurzvideos nicht die Lösung sein können, wenn da wirklich ein Problem ist. Solche Tipps wie du musst das Sitz durchsetzen, weil du hast ja jetzt das Sitz gesagt, Körperblock und ja, noch viel schlimmere Dinge, die sind nicht hilfreich, außer die Beziehung zu zerstören. Ich glaube, das habe ich deutlich gemacht und auch erklärt, dass es das Verhalten verschlimmert. Also das verstärkt wirklich immer mehr. Ja, mein Tipp, sei wie bei deiner Kaffeemaschine. Du willst was vom Hund, dann pflege ihn entsprechend und achte auf seine roten Warnleuchten. Die größte Bemühung sollte wirklich immer sein, den eigenen Hund besser lesen zu können, dass man die ganz individuelle Körpersprache des Hundes kann, die ganz individuelle Leiter der Kommunikation, und dann machst du eh schon ganz, ganz viel für die Beziehung. Und das Coole ist ja, dass unsere Hunde eigentlich, wenn es eben nicht in sie rein getrimmt oder aus ihnen raus geprügelt wurde, dann wissen die am besten, was sie gerade möchten. Und ich erlebe das immer wieder, gerade im Begegnungstraining. Ich hatte früher auch eine Leinenpöbler-Gruppe und ich finde, man hat immer wieder gesehen, dass es die Situationen waren, wo die Hunde eigentlich schon seit 5 Kilometern sagen, ich habe sowas von keinen Bock auf diesen anderen Hund. Und dann der Mensch, oh guck mal, und vorausgeht und ein bisschen Zug an der Leine. Schau doch mal, da kannst du spielen, sag doch mal Hallo. Die Hunde wissen meistens, was ihnen gut tut und würden das auch zeigen, aber die kurze Strippe hindert sie daran. Wir hindern sie daran, weil wir nicht hinschauen und nicht zuhören. Und dann wird natürlich irgendwann Stück für Stück immer mehr gezeigt auf der Leiter der Kommunikation. Und dann wollen wir das Ganze nicht. Also das ganz, ganz laut werden ist dann tatsächlich das Ventil und bedeutet nur, du hast meine roten Lämpchen echt schon eine ganze Weile missachtet. Ich hoffe, du konntest aus dieser Folge etwas mitnehmen. Und wenn ja, dann freue ich mich wie immer, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung dalässt. Noch viel wichtiger ist für einen Podcast aber, wenn du bei iTunes einen Satz schreibst. Und sei es nur wirklich ein Satz oder 2 Worte, das hilft mir am allermeisten. Ich danke dir dafür. Bis nächste Woche. Tschüss.